FAQ Podcast. Wir haben die Fragen. FAQ im Gespräch.
Russland entzieht ORF-Korrespondentin Carola Schneider Akkreditierung.
Kritische Stimmen hier im Westen zu verstärken, Vertrauen an Demokratien zu zerstören.
Weil immer alles schnell draußen sein muss.
In einer Dimension, die gewaltig ist und gewaltsam.
Sagen, was ist.
Putin rasselt sehr oft mit dem atomaren Säbel.
Unsere Medien sind nicht frei.
Ich war einfach eine diplomatische Retourkutsche.
Extremismus im Internet.
Schlagwort Inseratenkorruption.
Also Journalismus ist für mich gut, wenn er wahrhaftig ist. Wenn man als Journalist vor Ort ist, kann man versuchen, gewisse Mosaiksteine zusammenzutragen, die vielleicht von hier aus nicht so sichtbar sind. Das macht für mich guten Journalismus aus. Wir sind keine Richter, wir sprechen keine Wahrheit und kein Recht, aber wir können versuchen, von einem Ort möglichst wahrhaftig das weiterzugeben, was wir sehen.
Herzlich willkommen beim FAQ-Podcast. Wir haben die Fragen. Wir freuen uns, heute eine weitere Aufzeichnung einer Talkrunde veröffentlichen zu dürfen, die im September 2024 im Rahmen des FAQ Bregenzer Wald stattgefunden hat. Medien, Macht, Moneten. So die Schlagzeile, die über diesen Abend gestellt war. Moderiert wurde er von Vasili Golot, ARD-Ukraine-Korrespondent und Leiter des ARD-Studios in Kiew. Mit drei absoluten Expertinnen sprach er über Desinformation, Hass im Netz, den Druck und die Gefahren, denen etwa Journalistinnen oder Politikerinnen ausgesetzt sind und welche rechtlichen Möglichkeiten es für sie gibt. Spannend auch die Frage, wie wir als Gesellschaft der Aushöhlung von journalistischen Standards durch Fake News, Social Media, Trollfabriken oder politischer Einflussnahme entgegenwirken können. Wir hören Julia Smirnova, Desinformationsexpertin, Carola Schneider, langjährige ORF-Korrespondentin in Russland, sowie Maria Windhager, Medienanwältin in Wien. Mehr Informationen zum FAQ Bregenzer Wald, den anderen Fragen, die wir uns 2024 gestellt haben, sowie dem weiteren Programm findet sich auf faq-bregenzerwald.com. Wir wünschen spannende Unterhaltung.
Zu den Grundsäulen des FAQ Bregenzer Wald gehört seit Anbeginn eine wachsende Gruppe von Journalistinnen und Journalisten, die unsere Veranstaltungen moderieren, unser Programm mitdenken, uns den einen oder anderen spannenden Gast empfehlen oder eine Tür für uns öffnen. Einige von Ihnen sind heute hier im Raum. In den Jahren, in denen wir mit diesen Menschen zusammengearbeitet haben, ist unser Bewusstsein und auch unsere Wertschätzung für diesen Beruf gewachsen. Wir haben Menschen kennengelernt, die sich zu höchsten journalistischen Standards bekennen und verpflichten und haben gelernt, den Begriff Journalist und Journalistin in seiner besten Bedeutung zu verwenden. Sie alle einen, neben anderen Dingen, sehr hohe Ansprüche an die Qualität der eigenen journalistischen Arbeit, die Genauigkeit ihrer Informationen, ihre Kompromisslosigkeit in Bezug auf ihre Unabhängigkeit und Autonomie, die Freude an einer guten Geschichte und ihre hohen ethischen Standards, die sie sich nicht wie einen Mantel umhängen, sondern die integraler Bestandteil ihrer Persönlichkeit sind. Integrität, definiert als Makellosigkeit, Unbescholtenheit, Unbestechlichkeit, beschreibt dieses Konglomerat an Haltungen am besten. Mit großer Erschütterung mussten wir, wie vermutlich viele hier, zu Beginn des Jahres miterleben, wie über eine unserer langjährigen Moderatorinnen eine brutale, auf Vernichtung angelegte Kampagne hinwegrollte, die genau diese Integrität in Zweifel ziehen sollte. Dieser Angriff von rechts hatte das klare Ziel, das Vertrauen der Öffentlichkeit in Journalismus, der diesen Namen verdient hat, zu zerstören. Dass diese Zerstörung auch ein Menschenleben inkludieren könnte, wurde auf brutalste Weise in Kauf genommen. Aus unserer Erschütterung entstand sehr schnell der Wunsch, uns hier mit wesentlichen Fragen auseinanderzusetzen. Was ist guter Journalismus? Wie erkennen wir schlechten? Wer steckt hinter gezielter Desinformation? Wer verfolgt welche Ziele? Und was können wir tun gegen den organisierten Hass, der jene Menschen trifft, die für demokratische Grundwerte, unsere demokratischen Grundwerte, eintreten? Dieser Abend ist für alle unsere Journalistinnen und Journalisten und all jene, die diesem Hass und diesen Angriffen ausgesetzt sind. Und er ist besonders für unsere Freundin Alexandra Füdel-Schmidt. Ich danke unserem Podium, ich danke Maria Windhager, Carola Schneider und Julia Smirnova und ich danke dir, lieber Vassili, dass Sie heute da sind.
Und ich danke dir, liebe Aurelia, für die Möglichkeit, dass wir da sein können. Bitte noch einmal einen herzlichen Applaus für Aurelia und das gesamte Team des FAQ. Ich war tatsächlich sehr neugierig, in diese Gesichter heute Abend zu schauen, denn ich habe mich gefragt, was sind das für Menschen, die sich freiwillig zu einer Veranstaltung begeben, die heißt Medien macht Moneten. Sind das Menschen, die etwas Boulevardeskes erwarten oder sind das Menschen, die sich die Biografien der Menschen auf dem Podium angeschaut haben und gesehen haben, aha, da ist jemand, der wurde in der Ukraine geboren, da ist jemand, die wurde in Russland geboren. Wir werden die ganze Wahrheit erfahren über das, was da passiert, das, was die Medien uns eigentlich verschweigen. Muss ich leider alle enttäuschen, die aus diesem Grund hierher gekommen sind. Wir wollen sehr unaufgeregt sehr viele Fragen besprechen, die sich uns stellen, vielleicht mehr denn je. Und ich freue mich, das mit sehr klugen Persönlichkeiten machen zu dürfen, die ich nacheinander, damit es schön viel Applaus gibt, den alle drei verdient haben, gerne vorstellen würde. Beginnen möchte ich mit einer Frau, die ich gar nicht vorstellen muss hier, denn Carola Schneider ist gebürtige Vorarlbergerin. Sie ist Russland-Korrespondentin. Seit 13 Jahren leitet sie das ORF-Korrespondentenbüro in Moskau. Und in diesem Jahr gab es eine Schlagzeile, die es rund um die Welt geschafft hat. Russland entzieht ORF-Korrespondentin Carola Schneider Akkreditierung. Heute ist sie hier beim FAQ, morgen fliegt sie nach Moskau. Warum sie das macht, ob sie dort wieder berichten kann, das können wir sie heute fragen. Herzlichen Applaus für Carola Schneider. Außerdem dabei Maria Windhager. Sie ist Medienanwältin. Sie kämpft für Pressefreiheit, für Opferschutz und gegen die digitale Verrohung. Dass zum Beispiel Facebook international verpflichtet werden konnte, Hasspostings zu löschen, das ist der Verdienst ihrer Arbeit. Sie vertritt führende Medien, sie vertritt Personen des öffentlichen Lebens vor Gericht und sie hat eine steile These mitgebracht, die wir auch hier oben diskutieren werden. Sie sagt, unsere Medien sind nicht frei. Herzlichen Applaus für Maria Windhager. Julia Smirnova war lange Journalistin, berichtete aus dem Vereinigten Königreich, aus Russland, aus Georgien und aus der Ukraine. Jetzt fokussiert sie sich auf Desinformation. Sie ist Analystin beim CEMAS, das ist ein Zentrum in Berlin für Monitoring, Analyse und Strategie. Da geht es um Themen wie digitale Gewalt, staatliche Desinformation und ihre Überschneidung mit Extremismus im Internet. Das sind Felder, mit denen sie sich beschäftigt. Das sind sehr schwierige Felder für die Forschungsarbeit, aber sehr wichtige. Und die zentrale Frage ist, wie können sich Demokratien gegen diese Desinformation wehren? Großen Applaus für Julia Smirnova. Und damit ihr und sie euch, ich mache einfach euch, nicht zu sehr entspannt, gerne mitdenken, denn der Plan ist auch, euch die Möglichkeit zu geben, am Ende ein paar Fragen zu stellen, damit wir nicht nur hier oben für uns diskutieren und das, was in unseren Köpfen steckt, sondern gerne auch eure Gedanken mit einfließen lassen. Carola, ich bin ja so ein bisschen Cliffhanger-mäßig eingestiegen. 13 Jahre Russland, 10,5 Jahre davon besetzt Russland, also das Land, aus dem du berichtest, die Krim. Seit 2,5 Jahren führt Russland einen großen Angriffskrieg, einen Krieg, den Europa seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt hat, in einer Dimension, die gewaltig ist und gewaltsam. Du lebst all diese Zeit in einem Land, das immer totalitärer geworden ist. Was war das trotzdem für ein Gefühl, der Moment, als dir gesagt wurde, das war's, dir wird das entzogen, was du eigentlich brauchst, um deinem Job nachgehen zu können, nämlich zu berichten, was ist?
Es war ein Schock, natürlich, weil von einem Moment auf den anderen einem die Grundlage entzogen wird oder der Boden unter den Füßen weggezogen wird, zum einen der berufliche, aber auch das, was ich mir an Freundschaften, an Beziehungen, an Erfahrungen in diesen ganzen Jahren in diesem Land aufgebaut habe. Und das einfach so, ohne dass ich etwas falsch gemacht habe. Also das haben nicht einmal die russischen Behörden behauptet, dass ich ein Gesetz verletzt hätte oder etwas falsch gemacht. Ich war einfach eine diplomatische Retourkutsche. Es ist durch die Medien gegangen, es wissen bestimmt alle im Saal. Deswegen möchte ich mich jetzt auch nicht mehr so lange damit aufhalten. Aber es war einfach eine diplomatische Retourkutsche, weil Österreich zwei russische Journalisten ausgewiesen hat, denen Spionage vorgeworfen wurde. Und Russland antwortet in solchen Fällen immer spiegelgleich, ganz egal, ob die dies dann trifft, auch etwas getan haben oder nicht. Inzwischen habe ich mich ein bisschen beruhigt, es ist auch ein bisschen Zeit vergangen und ich halte mich am Strohhalm der Hoffnung fest, doch über kurz oder lang, hoffentlich über kurz, wieder aus Russland berichten zu können, weil trotz alledem, was du gesagt hast, das Land ist im Kriegszustand, das Berichten ist schwierig. Ich bin sogar hinausgeworfen worden, aber ich glaube einfach, es ist wahnsinnig wichtig, dass man als Journalist, als westlicher Journalist jetzt noch dort ist, bezeugt, was dort passiert, Menschen eine Stimme gibt, die wir sonst möglicherweise nicht oder nur kaum hören würden hier in Europa. Und deswegen, ja, möchte ich auch wieder zurück. Morgen fliege ich nur derweil nur privat hin, weil noch habe ich die journalistische Arbeitserlaubnis nicht bekommen. Das ist jetzt einfach nur ein privater Aufenthalt.
Was macht für dich guten Journalismus aus und inwieweit kannst du diesen Journalismus in dieser Zeit in Russland überhaupt ausüben?
Ja.
Also mit Akkreditierung natürlich.
Ja, ja. Also guter Journalismus macht für mich aus, das ist ein altmodisches Ideal wahrscheinlich, das ich mir selber gestellt habe, als ich angefangen habe, vor mittlerweile fast 30 Jahren, Journalistin zu werden, möglichst. Also ich wollte immer als Journalist etwas wahrnehmen, im Idealfall in einem fremden Land, also in einem anderen als meiner Heimat und dann zu Hause erzählen, was ich dort sehe. Wie leben die Menschen dort? Warum passieren gewisse Dinge dort? Wie kommt das zustande? Worüber lachen, weinen? Wovon träumen die Menschen? Wovon träumen sie nicht mehr? Und einfach auch Zusammenhänge erklären, die von hier aus nicht so gut sichtbar sind. Dann ist wahrhaftiger, also Journalismus ist für mich gut, wenn er wahrhaftig ist. Das heißt, wir sind alles Menschen, auch Journalisten sind Menschen. Und auch die Journalisten des ORF, der per Gesetz objektiv sein muss, sind auch nur Menschen. Das heißt, natürlich nehmen wir Dinge als Menschen mit unserer persönlichen Geschichte und subjektiv wahr. Aber wir sollten Dinge, die wir wahrnehmen, möglichst wahrhaftig weitergeben. Also wirklich so, wie ich sie wahrnehme, das, was mir die Menschen erzählen, dass ich das so weitergebe, wie ich das wahrnehme und dass ich möglichst
ein breites Meinungsspektrum zu Wort kommen lasse, was jetzt zum Beispiel in Russland im Kriegszustand, was dieses Land betrifft, nicht nur Regimekritiker, die natürlich jetzt wirklich ganz arm sind, weil denen hört keiner mehr zu, sie können im eigenen Land auch nicht mehr, ohne sich strafbar zu machen, diese Kriegskritik äußern. Aber dass wir nicht nur ihnen zuhören, sondern auch denen, die sagen, doch, wir unterstützen Putin, der ist der Einzige, der unser Land schützen kann und das ist ja gegen den Westen und der will uns ja vernichten. Also viele glauben auch diese Propaganda, die Putin verbreitet, aber dass man auch ihnen zuhört. Warum glaubt ihr das und warum glaubt ihr, der Westen will euch vernichten? Ich glaube, das ist einfach wichtig. Und dann noch natürlich mit der Erfahrung, die man sich über viele Jahre aneignet, auch versuchen zu erklären. Es passieren jetzt Dinge, die für keinen mehr erklärbar und verständlich sind. Und dazu gehört dieser Überfall auf die Ukraine im Februar 2022. Den kann wirklich keiner, der bei Verstand ist, zu erklären, wirklich erklären. Aber einfach versuchen zu erklären, warum ist Putin so weit gekommen? Was glauben wir? Was könnte er wollen? Wie gesagt, rational ist das kaum zu erklären. Aber wenn man als Journalist vor Ort ist, kann man versuchen, gewisse Mosaiksteine zusammenzutragen, die vielleicht von hier aus nicht so sichtbar sind. Das macht für mich guten Journalismus aus. Wir sind keine Richter, wir sprechen keine Wahrheit und kein Recht. Aber wir können versuchen, von einem Ort möglichst wahrhaftig das weiterzugeben, was wir sehen.
Du hast von Wahrnehmung gesprochen, du hast von Propaganda gesprochen. Julia, da möchte ich gerne zu dir überleiten. Du hast auch lange aus Russland berichtet. Du hast dich irgendwann entschieden, auf die Seite der Wissenschaft zu wechseln und zu forschen, und zwar zu Desinformation, was erstmal ja irgendwie ein großes, abstraktes Wort ist, aber am Ende sind es Lügen, die Menschen gezielt manipulieren sollen. Inwieweit nimmt das zu oder hat das zugenommen in den vergangenen Jahren in Russland und inwieweit hat das die Wahrnehmung der Menschen verändert? Und später kommen wir auch noch dazu, inwieweit das vielleicht auch unsere Wahrnehmung verändert hat.
In Russland hat der russische Staat versucht schon seit Jahren möglichst viel Kontrolle über den Informationsraum zu übernehmen, weil der Kreml begreift Informationsraum nicht als Raum, in dem Menschen sich frei Meinungen austauschen können, sondern der Kreml begreift den Informationsraum als Schlachtfeld, als Feld, das man auf jeden Fall kontrollieren muss. Und es ging schon Anfang, Mitte der 2000er los, auch später mit Druck auf unabhängige Medien. Und nach dem Beginn der Vollinvasion in die Ukraine wurden unabhängige Medien in Russland geschlossen, ihnen wurden Lizenzen entzogen, sie wurden zu ausländischen Agenten erklärt oder zu unerwünschten Organisationen. Aber gleichzeitig versuchte der russische Staat auch im Ausland Desinformation zu verbreiten und war involviert in Aktivitäten, die man auch Informationsmanipulation nennt, weil es ging dabei nicht nur um falsche Informationen, sondern auch um irreführende Informationen oder zum Beispiel darum, dass bestimmte politische Meinungen auf künstliche Weise amplifiziert wurden. Wir wissen inzwischen ziemlich viel darüber, wie die russische Propagandamaschine im Westen funktioniert. Wir wissen das, weil zum Beispiel wir bei zivilgesellschaftlichen Organisationen wie CIEMAS oder mein vorheriger Arbeitgeber ISD tatsächlich Daten sammeln und analysieren und beobachten, wie diese Desinformationskampagnen sich entfalten. Aber inzwischen gibt es auch interne Dokumente, die veröffentlicht wurden und die zeigen, wie der russische Staat dabei vorgeht. Also es kann zum Beispiel sein, dass Menschen, die in diesen Kampagnen involviert sind, sich Artikel aus westlichen Medien aussuchen und versuchen sie mit Hilfe von nicht authentischen Accounts in sozialen Medien tausendfach, zehntausendfach zu verbreiten. Also in diesem Fall sind die Behauptungen nicht unbedingt falsch, aber sie werden auf eine unechte Weise amplifiziert, mit dem Ziel, öffentliche Meinung hier im Westen auch zu manipulieren, mit dem Ziel, die Unterstützung für die Ukraine zu untergraben, aber auch mit dem Ziel, antidemokratische Stimmen hier im Westen zu verstärken und Vertrauen an Demokratien zu zerstören.
Ich würde gerne die juristische Perspektive dazu holen. Maria, du beobachtest Journalismus von einer anderen, von einem anderen Blickwinkel aus. Wir haben gerade gehört, es gibt staatliche Akteure, die versuchen, uns zu beeinflussen, also nicht nur die Menschen in ihrem eigenen Staat, sondern auch in anderen Staaten. Es gibt nichtstaatliche Akteure, es gibt politische Parteien, die das nutzen. Trotzdem vielleicht erstmal allgemeiner gefragt, was ist für dich guter Journalismus, was ist für dich schlechter Journalismus?
Also es ist an und für sich schon ganz gut definiert worden und sehr, sehr gut aus. Also ich kann mich dem absolut anschließen, was hier gesagt worden ist zu Journalismus, wie gut der Journalismus funktioniert. Ich breche es immer auf einen Satz herunter. Das ist auch für mich ein sehr politischer Satz und der besteht darin, sagen, was ist. Also wirklich sich das vor Augen zu führen, was dieser Satz heißt, sagen, was ist. Und dass das eigentlich noch immer das Revolutionärste ist, was wir tun können. Das ist für mich, ja, also die Orientierung für guten Journalismus. Und ja, es gibt natürlich diesen Zugang mit der Wahrhaftigkeit und sich dem anzunähern, also die Wahrnehmung eben zu schärfen, dass die so abgebildet werden kann, das ist die Kunst des Journalismus. Und alles andere, was eben darauf abzielt, zu verzerren, Boulevard zum Beispiel, lebt davon, dass er ganz stark verzerrt und eigentlich nur einen Teil der Wahrheit sagt, bestimmte Sachen wirklich weglässt oder etwas zuspitzt und damit sozusagen auch Angelegenheiten den Kontext nimmt, bis dorthin einfach zu ganz klarer Falschberichterstattung, da trennt sich das dann einfach. Und für mich ist Journalismus hat sehr viel mit Freiheit zu tun. Das heißt eben genau die Freiheit, sich zu nehmen und zu nutzen, zu sagen, was ist, ist eben nicht selbstverständlich. Ja. Weil wir alle in Abhängigkeiten sozusagen agieren. Und ich glaube einfach, dass die Freiheit und deswegen auch die Pressefreiheit und die Meinungsfreiheit so wirklich zentrale Grundrechte sind für eine demokratische Gesellschaft, weil sie uns eben ermöglichen, genau das zu tun, beziehungsweise uns dem immer wieder anzunähern. Und das ist immer bedroht, immer bedroht gewesen. Es ist auch immer etwas, was man sich immer wieder neu erkämpfen muss. Aber ich würde sagen, in dieser Zeit, in diesen Tagen ist es besonders bedroht.
Als wir telefoniert haben, hast du gesagt, unsere Medien sind nicht frei. Und hättest du das auf Russland bezogen, hätte ich sofort gesagt, ja, auf jeden Fall, da gibt es massive Einschränkungen. Das war speziell auf Österreich bezogen. Ich lebe hier zwar nicht, würde aber trotzdem mal die Position einnehmen und sagen, warum denn nicht? Das ist doch ein freies, demokratisches Land. Ist das nicht einfach eine spitze, boulevardeske These?
Ja, es ist vielleicht ein bisschen überspitzt, die These, aber ich denke, wenn wir genauer hinschauen, und da brauchen wir nicht nur auf Österreich hinschauen, sondern das gilt sicher auch für Deutschland, wird man eben dann diese Abhängigkeiten sehen. Ich würde sagen, eine der problematischsten Abhängigkeiten ist immer noch die ökonomische Abhängigkeit. Medien können hier auch nur dann frei agieren, wenn sie die entsprechenden Ressourcen haben. Das ist ein Riesenthema unserer Zeit, die Finanzierung von Medien, die wirklich schlimme Konkurrenz von den sozialen Medien. Wir sehen, dass auch klassische Medien sich diesem Diktat, das die sozialen Medien vorgeben, immer mehr unterwerfen und jedenfalls auch in Abhängigkeiten stehen.
Diktat heißt schneller, zugespitzter?
Genau, emotionaler also und wirklich auch falsch. Ja? Also Fake News werden sehr oft auch von klassischen Medien übernommen. Das passiert auch immer öfter, auch natürlich wegen Mängeln, die dadurch entstehen, dass eben zu wenig Personal zum Beispiel da ist, das wirklich einen ordentlichen Recheck zum Beispiel machen kann. Solche Sachen, also das passiert sozusagen auch guten Journalistinnen, dass sie Fake News aufsitzen. Und ich denke, für mich gibt es ein sehr gutes Beispiel aus der jüngeren Zeit, die Problematik mit der Inseratenkorruption in Österreich. Wir wissen das schon sehr lange, die in der Branche sind, und dass es jetzt...
Kannst du das, wir haben auch ein paar Menschen im Publikum aus Deutschland. Inseratenkorruption kurz einmal
erklären. Ja, also Schlagwort Inseratenkorruption ist einfach, dass in Österreich, dass in den vergangenen Jahren gang und gäbe war, praktisch sich politische Berichterstattung erkaufen zu können, dass es Verleger gibt in Österreich, die ganz gezielt politische Parteien zum Beispiel auch gesagt haben, schalte bei uns Inserate, dafür bekommst du eine bestimmte Berichterstattung. Das hat einfach jahrzehntelang in Österreich funktioniert. Viele wissen das und es ist einfach nicht abgestellt worden, sondern die Medienhäuser haben mitgemacht. Und ich finde das wirklich so empörend, dass das auch jetzt sozusagen auch in der politischen Aufarbeitung eigentlich nicht wirklich entsprechend reflektiert wird und nicht wirklich erkannt wird, was für eine unglaubliche Bedrohung das für den Journalismus und letztendlich dann für eine demokratische Gesellschaft, die ja von einem freien Journalismus lebt, die braucht den. Das ist sozusagen der Atem, der hier für die Demokratie da ist. Dass das nicht erkannt wird, sagt etwas über eine gesellschaftliche Verfasstheit aus. Und es ist in Österreich alles sehr eng und klein und jeder kennt jeden und da gibt es das, das darf ich nicht sagen und das darf ich nicht sagen. Also jeder soll sich das einmal für sich überlegen, wie frei er oder sie wirklich ist und wie sehr man eigentlich in Loyalitäten gebunden ist und wie sehr das dann eben auch die öffentliche Meinung beeinflusst.
Das ist jetzt ein Appell an die Medienhäuser?
Nicht nur an die Medienhäuser, an uns alle. Ja? Also es geht darum, wir müssen alle um unsere Freiheit alle täglich kämpfen und einen Beitrag leisten. Also für mich gehört die Zivilgesellschaft genauso dazu, die da entsprechend agieren muss und auch erkennen muss, dass man gewisse Rechte verteidigen muss, dass sie nicht selbstverständlich sind. Und das ist uns in diesen vergangenen satten Jahren, die wir hatten, ziemlich verloren gegangen. Und jetzt, wo es gibt, sozusagen, wo wir das überall das Problem haben, dass es gibt und dass unsere Demokratien so bedroht sind, erlebe ich eine große Ohnmacht, die mich sehr beunruhigt, weil man sieht, dass eben auf solche Bedrohungslagen, Attacken eigentlich nicht adäquat und angemessen reagiert wird, überhaupt nicht reagiert wird, zu spät reagiert wird, nicht adäquat reagiert wird. Und ich glaube sozusagen, wirklich, also dieser Satz, aufwachen, bevor es finster wird, ist die Parole, die es eigentlich jetzt gibt, die man irgendwie ausgeben muss.
Ich wollte gerade sagen, wir haben zwei Ebenen. Es gibt natürlich viel mehr Ebenen, aber ich picke mir jetzt mal zwei Ebenen raus, was die Desinformation angeht. Wir haben einerseits die Schwierigkeit, tatsächlich auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der das Privileg hat, ziemlich gut finanziert zu sein in Relation zu Verlagshäusern, die irgendwie kreativ werden müssen und Geld verdienen müssen. Es gibt aber das Problem, dass teilweise eine Agenturmeldung kommt, eine Zusammenfassung des Interviews Tucker Carlson, Wladimir Putin. Wer dieses Interview gesehen hat, wird verstehen, dass das journalistisch eher schwierig war. Da sitzt ein Fragesteller und da sitzt ein Machthaber, der eine Geschichtsstunde von sich gibt und Dinge erzählt. Und dann sehe ich auf großen Nachrichtenseiten, auch öffentlich-rechtlichen, die Überschrift »Die Ukraine hat diesen Krieg begonnen« und einen Text, in dem einfach nur die Aussagen Putins zusammengefasst wurden. Carola, inwieweit begegnet dir das, wenn du die Medienlandschaft in Österreich, in Deutschland, international verfolgst? Und was tust du, wenn dir sowas begegnet? Welche Antworten siehst du? Welche Möglichkeiten siehst du dagegen anzukämpfen mit Erklärungen?
Also wenn etwas unhinterfragt und unkritisch übernommen wird. Ich glaube, in diesen Tucker Carlson-Sachen war das Problem oft auch, dass, und das ist auch der Geschwindigkeit im Online- und dem Internetjournalismus geschuldet, der uns alle klassischen Medien ja vor sich hertreibt, Fernsehen, Radio, Zeitungen, oder auch gute Online-Recherchen, weil immer alles schnell draußen sein muss. Oft einmal ist eine Überschrift total irreführend und wenn man dann nachliest, kommt dann das überhaupt nicht mehr vor oder wird dann eh erklärt. Es ist oft so, dass diese Online-Artikel, die brauchen Klicks. Und je mehr Klicks so ein Online-Artikel hat, desto mehr, weiß ich nicht, Werbung gibt's dann auch oder was auch immer. Was ich versuche, ist natürlich, wenn ich sehe und vor allem, wenn das bei uns im Haus passiert, versuchen wir schon von unseren Korrespondentenbüros anzurufen und zu sagen, das stimmt ja so nicht. Und das wird dann auch verbessert. Also wir sind da nicht behandlungsresistent im eigenen Haus. Aber es zeigt ein größeres Problem, dass halt im Internet und in Social Media und in diesen Online-Portalen, auch von total seriösen Zeitungen, sind die Online-Portale einfach auch gezwungen, oder sie glauben, sie sind gezwungen, immer ganz schnell zu sein und immer solche Schlagzeilen hinauszuhauen, die möglicherweise falsch sind, möglicherweise verkürzt sind. Aber man hat dann die Klicks und im Artikel ist es dann vielleicht eh richtig oder man kann es dann auch verbessern. Aber man ist zumindest mit etwas Sensationellem draußen. Und das ist leider auch ein Spiegelbild der heutigen Medienlandschaft.
Müssen wir denn so schnell? Also müssen Medien schnell
sein? Ich finde nicht. Und das sind auch, aber da bin ich auch altmodisch eben, das sind auch Diskussionen, die wir Korrespondenten, die wir in den Ländern draußen sitzen, weit von der Zentrale entfernt, auch immer wieder mit der Zentralredaktion führen, die sagt, da ist eine Eiltmeldung gekommen von irgendwo, die haben sie dann in einem Nachrichtenticker gesehen und wir müssen sofort schalten. Und wir sagen dann, wir wissen ja noch gar nichts. Wir sind vor Ort und wissen noch nichts. Ja, wir müssen trotzdem schalten, weil das ist auch schon in allen Internet und der Standard und die Presse und alle haben es auch schon mit ihren Push-Meldungen auf die Handys der Nation geschickt. Da können wir nicht einfach nichts machen als ORF. Und das sind dann Diskussionen, die wir immer wieder führen, aber gebt uns zumindest 2 Stunden, um irgendwas zu recherchieren, damit wir nicht einfach halt geschaltet haben, damit wir auch das Thema haben und noch nichts sagen können. Manchmal sind wir erfolgreich, manchmal nicht in diesen Diskussionen. Manchmal müssen wir auch Dinge richtigstellen oder einfach einordnen. Dann Putin rasselt sehr oft mit dem atomaren Säbel. Besonders
gestern mal wieder.
Gestern zum Beispiel wieder und immer wieder. Und das ist etwas, was einfach oft für Angst sorgt. Und dann Social Media oder eben wieder diese verkürzten Überschriften von Internetmedien, die übernehmen das dann sofort. Putin droht oder sagt, ich weiß nicht, neue rote Linien und Atomkrieg steht vor der Tür. Und dann bekommen wir auch die Anrufe aus der Redaktion, was heißt das? Und ihr müsst das erklären. Und dann müssen wir zum Teil einfach auch das einordnen und die Angst versuchen, ein bisschen zu nehmen. Nicht, weil wir überzeugt sind, dass Putin das nicht tun wird, aber wir können zumindest sagen, diese roten Linien hat er schon oft gezogen seit Februar 22, seit dem Überfall auf die Ukraine und es ist noch nichts passiert. Man muss es einordnen ein bisschen. Das passiert uns auch immer wieder. Also ich finde, man muss nicht immer schnell sein. Besser wäre, tief zu sein oder ja, tiefschürfend, aber da sind wir oft einfach auch zum Sklaven der Internetmedien geworden.
Wir können ja mal einen Test machen. Wer hat gestern irgendwo, egal wo, auf welchem Medium, die Meldung mitbekommen, Putin droht wieder mit Eskalation, wenn die Ukraine weitreichende Waffen einsetzen darf? Einmal Hand hoch.
Zieht rote Linie.
Genau, oder zieht sowas, rote Linie, genau. Ja, schon einige. Und wer hat eine solche Einordnung irgendwo gelesen, dass das zum sind weniger. Julia, Frage an dich. Wenn ich dich anspreche, ist es natürlich eine Frage an dich. Den Satz hätte ich mir sparen können. Inwieweit ist sowas ein Problem? Also inwieweit ist es ein Problem, wenn einfach eine Agenturmeldung, eine Nachricht sozusagen, nur das wiedergibt, was der Staatschef eines Staates sagt, der schon mehrfach nachweislich gelogen hat?
Es ist in jedem Fall ein Problem, dass so eine Nachricht nicht eingeordnet wird. Und in den vergangenen Jahren, während ich russische Desinformations- und Propagandakanäle beobachtet habe, habe ich genau gesehen, dass wenn irgendeine Schlagzeile verkürzt ist, wenn irgendeine Schlagzeile ungenau ist, dann werden diese Schlagzeilen sehr, sehr gerne von Telegram-Kanälen, von russischen Accounts übernommen, weil die springen genau darauf. Und wir wissen inzwischen, dass man in Russland sehr genau auch westliche Medien monitort. Und man sucht genau nach Konflikten, die man verstärken kann. Man sucht auch nach ungenauen Schlagzeilen. Und ich glaube, den Redakteur, ich würde gerne auch mit, ich weiß auch selbst aus meiner journalistischen Erfahrung, warum das passiert. Diese Schnelligkeit, als ich angefangen habe, als Journalistin zu arbeiten, war Print noch wichtiger, aber mit der Zeit wurde Online immer wichtiger. Die Geschwindigkeit hat immer zugenommen. Aber ich glaube, das ist eine Diskussion, die wir führen müssen, auch mit Redakteurinnen, mit Desinformationsforschenden, mit der Zivilgesellschaft, einfach um klarzumachen, welchen Effekt solche verkürzte, ungenaue Schlagzeilen auch haben können.
Und jetzt die zweite Ebene. Wenn ich irgendwas berichte aus der Ukraine, kriege ich ganz oft bei X oder in anderen Medien Kommentare, manchmal auch E-Mails, wo steht, ja, Sie lügen, aber Alina Lipp, die sagt die Wahrheit. Alina Lipp ist auch in der Ukraine und Alina Lipp weiß, was wirklich passiert. Wer ist das? Warum wird diese Person so oft genannt und für wen arbeitet diese Person?
Alina Lipp ist eine Frau, die hat mehrere Accounts, also sie hat einen sehr populären Telegram-Kanal oder relativ populären mit knapp 200.000 Follower. Sie nimmt Videos auf, also sie ist, man könnte sie Influencerin nennen. Und sie inszeniert sich selbst als eine unabhängige Journalistin. Also das, was Carole gesagt hat, dir ist es wichtig, in Moskau vor Ort zu sein und mit deinen Augen zu sehen, mit Menschen zu sprechen. Das sagt, das behauptet von sich selbst Alina Lipp auch. Und dazu muss man sagen, dass Desinformations- und Propagandaakteure sehr, sehr gerne die Sprache vom unabhängigen Journalismus sich eineignen und diese Begriffe dann auf den Kopf stellen. Sie sprechen gerne über Unabhängigkeit, investigativen Journalismus, Frieden, Zivilgesellschaft. Das ist alles, wofür Desinformations- und Propagandaakteure sich gerne angeblich einsetzen. Aber in Wirklichkeit ist Alina Lipp häufig, also Alina Lipp berichtet aus den besetzten Gebieten der Ukraine oder aus Russland. Sie ist sehr häufig im russischen Staatsfernsehen zu sehen und offizielle staatliche Kanäle verbreiten auch gerne ihre Videos, ihre Behauptungen. Sie sagt selbst, sie sei unabhängig, aber es ist schon nachgewiesen mehrfach, dass sie falsche Behauptungen verbreitet hat und Narrative der staatlichen russischen Propaganda, obwohl sie sich als unabhängige Journalistin inszeniert. Sowas hat nichts mit dem unabhängigen Journalismus zu tun und das zeigt auch, wie gerne sich Desinformation und Propaganda als unabhängigen Journalismus ausgibt.
Und jetzt haben wir ein Problem. Wir wissen, wen wir anrufen, wenn wir einen Fehler auf tagesschau.de oder zdf.de oder wo auch immer finden. Wir wissen aber nicht oder ich weiß nicht, was man gegen Desinformation juristisch in dieser Form tun kann. Gibt es da überhaupt erst recht, wenn der Akteur ein anderer Staat ist und wir ja überhaupt beobachten auf dieser Welt, dass Völkerrecht ein schwierig durchzusetzendes Recht ist. Was macht man in diesem Fall? Wie geht man dagegen vor? Wie würdest du dagegen vorgehen, Maria?
Ja, also wir haben einfach bei Desinformation wirklich ein riesiges Rechtsschutzdefizit, das muss man einfach so sagen. Also wenn jemand schlichtweg sozusagen die Unwahrheit abstrakt verbreitet, ohne damit konkret ohne dass es da in diesem Zusammenhang dann eine konkret betroffene Person gibt, gibt es eigentlich keine rechtliche Handhabe derzeit. Also der gesamte Schutz, den es in diesem Zusammenhang gibt, setzt erst dann ein, wenn zum Beispiel über eine konkrete Person zum Beispiel etwas Falsches behauptet wird und dann sich diese Person, das kann eine natürliche oder eine juristische Person sein, zur Wehr setzt. Dann beginnt eigentlich erst der Rechtsschutzmechanismus. Dann kann man sagen, ich versuche zu verhindern, dass eben über mich etwas Falsches verbreitet wird. Und dann gibt es schon sehr viele Ansatzpunkte. Also zum Beispiel in Österreich haben wir in diesem Zusammenhang eine Querschnittsmaterie, sagen wir. Also sehr viele Bestimmungen, sowohl im Strafrecht als auch im Zivilrecht, die hier Abhilfe schaffen können. Das heißt, da gibt es entsprechende Normen, die Schutz bieten. Auf der zweiten Ebene stellt sich dann aber dann natürlich das Problem der Rechtsdurchsetzung. Also das heißt, in dem Moment, wo das international ein Thema wird, muss man sich überlegen, wo klagt man das überhaupt ein? Kann man einen sozusagen einen entsprechenden Gerichtsstand zum Beispiel in Österreich begründen? Und vor allem die zweite sehr, sehr wichtige und zentrale Frage ist, welches Recht kommt zur Anwendung? Das heißt, wenn ich hier das Herkunftslandprinzip, das sogenannte, gilt, das heißt, es kommt das Recht zur Anwendung, wo das herkommt, dann kann das natürlich bei solchen Konstellationen ein großes Problem werden. Und was sich natürlich in praktischer Hinsicht immer stellt, ist, finde ich überhaupt die Person? In dem Zusammenhang gibt es ja eine konkrete Person, die gibt es wirklich. Kann ich die angreifen und gegen die vorgehen? Oder läuft das eben über irgendeinen anonymen Account oder einen pseudonymen Account, wie ich lieber sage, weil es steckt ja irgendwer dahinter und oft kann man die schon herausfinden. Ja, es sind dann einfach diese praktischen Probleme der Rechtsdurchsetzung und da sind wir natürlich auch hinterher. Da haben wir auch das Problem dieser Schnelllebigkeit, wo die juristische Rechtsdurchsetzung besonders hinterherhinkt. Wir haben ja auch das Problem in der juristischen Begleitung des Journalismus, weil es heute ist das Gebot der Stunde im wirtschaftlichen Konkurrenzkampf, Nachrichten in Echtzeit zu liefern. Das ist genau das, was jetzt hier auch beide eben beschrieben hat, dass das auch viele Probleme in der Praxis bietet. Und wir Juristinnen müssen dann auch Rechtsauskünfte in Echtzeit geben. Und wer kann das? Also das setzt eine unglaubliche Spezialisierung und ein absolutes Tempo voraus. Und viele Medien leisten sich das nicht mehr. Ja? Also das ist eben auch diese ökonomische Situation und damit werden wir unfrei. Und das ist etwas, was einfach zu wenig gesehen wird. Und ich denke, viele Verlagshäuser schaufeln sich eifrig ihr eigenes Grab.
Vielleicht ein Beispiel, was mir spontan in den Kopf kommt. Es gab von Mimikama Berichterstattung über das Bündnis Sarah Wagenknecht. Mhm. Und diese Berichterstattung war faktisch, wie es mir schien, sauber recherchiert, auch zusammengetragen aus anderen Recherchen, die bereits bestanden. Und dann gab es eine Klage mit der Forderung einer Gegendarstellung. Und weil der Verlag sich das nicht leisten konnte, wurde das einfach abgedruckt. Das heißt, man braucht auch einfach Kohle, um das eigene Recht, die eigenen Recherchen verteidigen zu können.
Ja, man braucht mittlerweile wirklich eine gut gefüllte Kriegskasse, sage ich immer. Und wir haben ja auch als besonderes Thema unserer Zeit das Thema SLAP, SLAP-Klagen. SLAP sagt Strategic Lawsuits Against Public Participation. Also das ist ein großes Thema unserer Zeit, wurde mittlerweile auch auf europäischer Ebene auch in Angriff genommen, dass jetzt es eine entsprechende Vorgabe gibt, die wir auch innerstaatlich umsetzen müssen, damit eben gezielte Klagen und auch gezieltes rechtliches Vorgehen, das oft nur dazu dient, um Kritikerinnen mundtot zu machen, also betrifft den klassischen Journalismus genauso wie auch NGOs, politische Akteurinnen, dass man sich da dann eben auch entsprechend wehren kann. Weil das ist auch eben ein großes Thema unserer Zeit, dass Leute schlichtweg niedergeklagt werden. Wir kennen das, in Österreich gibt es auch viele Beispiele dafür. Tirol ist ja mit Markus Wilhelm da zum Beispiel auch ein gutes Beispiel, wo ein Blogger, der sehr kritisch immer wieder berichtet hat und der wird regelmäßig oder ist regelmäßig mit Klagen eingedeckt worden. Und das ist für jemand als Privatperson zum Beispiel überhaupt nicht leistbar, ist aber auch für Medienhäuser mittlerweile, alle haben einen enormen Sparzwang, ein Riesenthema. Und ich finde das sehr, sehr problematisch, dass in die Verteidigung einfach zu wenig Geld fließt.
Ich dachte, es wird einfacher, jetzt wird es immer komplizierter. Das heißt, wir haben einerseits das Problem, dass wir Menschen haben, die Desinformation betreiben, die vielleicht im Ausland sind, die das aber einfach weitermachen können, weil es schwer ist, das nachzuverfolgen, das hart zu bekommen und vor allem diese Menschen zu bekommen. Und dann gibt es Journalistinnen und Journalisten, die sauber arbeiten, recherchieren und einfach zu wenig Geld haben, die eigenen Recherchen zu verteidigen und dadurch ein großes Problem bekommen. Vielleicht nochmal, um es runterzubrechen, es gibt die Pressefreiheit. Kannst du juristisch einmal erklären, was die schützt? Wie funktioniert das? Wofür ist die da? Weil Medien haben Verantwortung, Medien haben auch Macht und die Pressefreiheit soll das ja alles im Rahmen halten und schützen.
Ja, also die Pressefreiheit wird vor allem in der Europäischen Menschenrechtskonvention als ganz grundlegendes Recht für das Funktionieren eines demokratischen Staates gesehen, weil man eben sagt, es ist ganz wichtig, dass die Bevölkerung über Angelegenheiten im öffentlichen Interesse informiert wird. Und um diese Informationen liefern zu können, gibt es auch so auch eine Art Berufsschutz, der auch in der Menschenrechtskonvention, in Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention auch verankert ist. Also da sind eigentlich alle Rechte, die irgendwie sozusagen mit Meinungsäußerung zu tun haben, verankert. Also die Meinungsfreiheit, die Meinungsäußerungsfreiheit, die Informationsfreiheit, die Pressefreiheit, aber zum Beispiel auch die Werbefreiheit, also alle Kommunikationsfreiheiten, weil die eben für den Austausch der Ideen so wichtig ist. Also die Idee steckt dahinter, dass man sagt, wenn man sich frei austauschen kann, wenn man frei diskutieren kann, dann bildet sich auch eine Debatte und das beste Argument kann sich durchsetzen. Das ist eigentlich der Idealfall von Demokratie. Und Journalismus leistet einen zentralen Bestandteil, weil der Journalismus diese Informationen für die Debatte liefern soll. Und deswegen gibt es auch gewisse Privilegien, einen Berufsschutz, weil Medien als Public Watchdog das gesamte Staatsgefüge auch entsprechend überwachen und kontrollieren können sollen. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch das Redaktionsgeheimnis, wo der Quellenschutz verankert ist, dass wenn man eben Informationen zugespielt bekommt über Missstände in Unternehmen, dass man dann zum Beispiel nicht sagen muss, von wem hat man das. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Tool für den Journalismus, dass man hier geschützt ist und dass zum Beispiel auch Journalistinnen Artikel zum Beispiel nicht kennzeichnen müssen, damit sie eben nicht persönlich strafrechtlich verfolgt werden können, ist auch ein ganz, ganz wichtiges Mittel, um diese Freiheit der Journalistinnen sicherstellen zu können. Also da gibt es mehrere Judikaturstränge, kann man sagen, die eben sich dann auch entwickelt haben, um die Pressefreiheit in der Praxis zu schützen. Und einer der wichtigsten Rechtssätze, die es für mich gibt und die eben in der heutigen Zeit so wahnsinnig wichtig geworden sind, ist, dass vermieden werden muss ein sogenannter Chilling-Effekt, also eine vereisende Wirkung, die eben Debatten abdreht. Das heißt, wenn Journalistinnen zum Beispiel eingeschüchtert werden und sich nicht mehr trauen, wirklich frei zu berichten, also ich denke mal, dieser Entzug der Akkreditierung, das ist auch eine Form der Einschüchterung. Wie muss ich mich verhalten, dass ich ja nicht hier Probleme bekomme und dass ich weiterarbeiten kann und das sage ich lieber nicht oder das nicht. Also diese innere Schere im Kopf, diese vereisende Wirkung, die Repressionen aller Art haben können. Das können sein Repressionen aus dem eigenen Haus. Es gibt ja auch das Problem der inneren Pressefreiheit und der äußeren Pressefreiheit. Also wir unterschätzen und wir diskutieren viel zu wenig, dass die innere Pressefreiheit auch bedroht ist in den Verlagshäusern. Ja? Und natürlich eben die äußere Pressefreiheit auch durch eben entsprechend starke politische Akteure oder eben wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Bedingungen. Das kann man jetzt in vielen, vielen Facetten diskutieren. Ich hoffe, es ist ein bisschen lebendiger geworden.
Super, total. Es ist greifbarer geworden und wir können direkt bei Carola bleiben. Wie hat sich das in diesen 13 Jahren bei dir verändert? Also was waren so konkrete Dinge, an denen du gespürt hast, Okay, war sowieso schon nicht so super viel Pressefreiheit, aber jetzt ist noch weniger.
Was sich in diesen Jahren verändert hat, zunächst, also bis zum Überfall auf die Ukraine, zum Einmarsch in die Ukraine, habe ich die Einschränkung der Pressefreiheit vor allem bei meinen russischen Kollegen wahrgenommen. Bei russischen Medien war es so, die waren schon viele Jahre lang unterdrückt, schikaniert. Unter allen möglichen Vorwänden hat man sie zugesperrt wegen Steuerverfahren angeblichen oder was weiß ich nicht was. Aber es hat immer noch einige gegeben in Russland. Sie waren zwar auf den Internetraum beschränkt, es hat eigentlich kaum mehr, also im Fernsehen überhaupt nichts mehr Freies gegeben, außer eine Zeit lang TV Dost, die sind aber dann ziemlich schnell abgedreht worden und aus dem Kabel geflogen und durften nur mehr im Internet sein. Es hat noch eine Radiostation gegeben, Echo Moskaus bis vor kurzem, aber im Großen und Ganzen waren unabhängige, regierungsunabhängige Medien ins Internet verbannt. Dort hat aber sehr gute Rechercheplattformen gegeben, wirklich tollen Journalismus. Der ist jetzt abgedreht worden seit 22, seit dem Überfall auf die Ukraine. Das sind jetzt sämtliche unabhängige russischen Medien, sind entweder im Ausland oder die Journalisten sind eingesperrt oder sie sind zugemacht worden. Es gibt sie jetzt noch, sie strahlen auf Russisch noch immer nach Russland hinein, auf YouTube oder auf Telegram. Oder per Internet, mit Internetseiten, die werden aber dauernd blockiert und zum Teil kann man sie auch in Russland nur mehr aufrufen, wenn man sich mit dem Internet gut auskennt und einen sogenannten VPN-Tunnel hat. Es gibt aber immer mehr Russen, die das jetzt können. Das zeigen auch Meinungsumfragen. Also die werden mehr, die sich die Mühe machen, sich diese Informationen zu holen, aber es sind trotzdem im Vergleich zu denen, die die Staatspropaganda im Fernsehen aufdrehen, trotzdem sehr, sehr wenig. Das betrifft den russischen Journalismus. Uns Korrespondenten betrifft die Einschränkungen in der Berichterstattung eigentlich jetzt wirklich mit Beginn des Einmarschs in die Ukraine 2022. Es sind mehrere Tage danach Zensurgesetze beschlossen worden. Die betreffen einfach alle, die in Russland sind. Die normalen Bürger, die Journalisten, jeden anderen auch. Das sind sogenannte, ja, vereinfacht gesagt, Fake News Gesetze, wo es heißt, dass alles, was die russische Armee betrifft, das heißt auch, was sich in der Ukraine abspielt, die Rüstungsindustrie, die Mobilmachung, Kriegswirtschaft, alles, was da dazugehört, ist ein Zensurthema. Darüber darf nur noch gesprochen werden, sei es von Privatmenschen oder von Journalisten, entweder so, wie es die russischen Behörden tun, oder aber man macht sie strafbar wegen Diskreditierung, also quasi Beleidigung der russischen Armee und des Oberkommandierenden Putin, oder Fake News, und da drohen bis zu 15 Jahre Haft. Und es sind,
und du
wirklich
hast 2 Jahre unter diesen.
Ich habe 2 Jahre so berichtet, dass da muss ich jetzt eine große Klammer zum wahrhaftigen Journalismus, den ich am Anfang erwähnt habe, machen. Diese Klammer heißt, es gibt Themen, die wir jetzt nicht mehr berichten können. Ich kann sie berichten, dann darf ich das sagen, was der Putin sagt oder das Verteidigungsministerium, weiß ich nicht, Butcher, das waren die Ukrainer selber. Oder zivile Opfer gibt es nicht, wir treffen nur mit Hochpräzisionswaffen Militärobjekte und alle diese Dinge, die können wir als Journalisten so nicht formulieren.
Und wenn du es einordnen würdest?
Wenn ich es formulieren würde, so wie ich es gerne würde, dann wären wir, unsere russischen Mitarbeiter, mit einem Bein oder auch mit beiden im Strafrecht oder im Gefängnis. Wir haben diesen Kompromiss so gelöst, also ich spreche jetzt für den ORF, aber ich weiß, dass es viele andere ausländische Journalisten auch so machen, dass wir diese Themen nach Wien auslagern oder an den Korrespondenten, den wir in der Ukraine haben. Also der Hörer und Seher erfährt davon, aber eben nicht aus meinem Mund. Also der Preis ist hoch, weil wir sozusagen nicht frei über diese Themen berichten können. Aber wir können dafür im Land bleiben und noch über alles andere berichten. Und auch das ist ein hoher Wert, weil wenn wir geschlossen werden und ganz weg sind und das Büro zutun müssen oder im Gefängnis landen, dann berichten wir eben über gar nichts mehr. Und Russland wird dann immer mehr zum schwarzen Loch, wo dann gar nichts mehr an Informationen herauskommt. Aber das ist ein Kompromiss, der hinsichtlich der Medienfreiheit ein ganz schlimmer ist. Und wir vom ORF, aber auch viele, viele andere, so viele sind es gar nicht mehr, die jetzt noch dort sind. Viele sind auch gegangen aus Sicherheitsbedenken oder weil sie so nicht mehr arbeiten wollen. Aber die anderen westlichen Korrespondenten, die noch dort sind, wir diskutieren das immer wieder und ziehen immer wieder die Linie neu, ab wann können wir hier eigentlich nicht mehr frei berichten. Wann ist der Punkt gekommen, wo man es eigentlich lassen muss? Im Moment sagen noch die, die dort sind, okay, es gibt noch viele Themen, die wir berichten können. Wir können mit den Menschen reden, wir können Putin analysieren, wir können die Wirtschaft, das, was von der Kultur, das sind nur mehr Reste einer freien Kultur, die übrig geblieben sind, das können wir alles noch berichten. Wir können wahrnehmen, wir können auch Dinge wahrnehmen, die wir dann gar nicht ins Fernsehen bringen können, um die Menschen nicht in Gefahr zu bringen, die uns das erzählt haben. Aber wir können zumindest selber uns ein Meinungsbild machen und das dann weitergeben. Aber wir können nicht über diesen Angriff auf die Ukraine, wir können nicht über das Militär, wir können nicht über die zivilen Opfer, wir können nicht über die Rüstungsindustrie berichten. Einer hat es trotzdem versucht, der ist sehr bekannt, der Evan Gershkovich, der Kollege, der sehr mutige vom Wall Street Journal, nun ist dafür wegen Spionage zu 16 Jahren verurteilt worden in Russland, ist jetzt ausgetauscht worden. Das kann man entweder riskieren oder man kann sagen, wir lassen das Thema Rüstung aus und Armee, lassen es die Kollegen in Wien recherchieren oder den Kollegen in der Ukraine. Aber es ist ein ganz schlimmer Kompromiss.
Die Expertise, die du hast, die haben natürlich viele nicht. Also viele Kolleginnen und Kollegen, die auch super Arbeit in Wien machen, haben diese Expertise nicht. Wäre es nicht ein gangbarer Weg, und das ist, glaube ich, Teil dieser Diskussion, die verschiedene Medienhäuser ja führen, zu sagen, wir gründen eine Exilredaktion in Georgien zum Beispiel, können dort frei unserer Arbeit nachgehen, können Kontakt aufnehmen zu Menschen in Russland oder zu Exilanten, die in Georgien zum Beispiel leben, und von dort mit der Freiheit, die du brauchst, um richtig einordnen zu können, um Putin auch mit Blick auf das Militärische zu analysieren. Warum entscheidest du dich, und die Entscheidung triffst du ja, trotzdem zu sagen, ich will aber dahin, ich will da sein?
Also der Unterschied zwischen Georgien und Wien ist ja so groß auch wieder nicht. Ich bin dann in beiden Fällen nicht vor Ort. Was wir manchmal tun und was vor allem, also wir tun es manchmal, die exilrussischen Redaktionen tun das zum Beispiel, sie haben Mitarbeiter inkognito in Russland, die einfach ihren Namen nirgendwo mehr, der taucht nirgendwo mehr auf, die liefern Informationen und Interviews aus Russland, tauchen aber selber als Journalisten öffentlich nicht auf, und mit diesem Material arbeiten dann ihre Redaktionen, die mittlerweile halt in Amsterdam sein müssen oder Riga oder Georgien. Wir haben das auch schon gemacht, dass wir Material gesammelt haben. Ich selbst habe es auch schon gemacht. Ich bin dann weder im Bild noch mit dem ORF-Mikrofon vorgekommen. Das Material ist in Wien geschnitten worden, weil das Themen waren, die ich nicht hätte frei berichten können. Es waren aber wichtige Interviews, zum Beispiel von Soldatenmüttern, die ihre Männer von der Front nach Hause kommen oder wollen, dass sie nach Hause kommen. Das ist auch ein Thema. Da sind Kolleginnen von mir aus Europa schon Strafverfahren angedroht worden, wenn sie weiterhin darüber berichten. Wir haben das ein bisschen inkognito gemacht. Das ist vielleicht eher noch ein Weg, dass wir vor Ort sind, aber nicht auftauchen, aber den Kollegen in Wien Material zu liefern oder bei Recherchen helfen, als in Georgien zu sitzen, weil Georgien ist halt auch nicht Russland. Da sind wir dann halt auch nicht vor Ort, und es ist einfach wichtig, es ist wirklich einfach wichtig, vor Ort zu sein. Aber dieser Kompromiss, manche Themen nicht machen zu können, dem Zuseher geht wahrscheinlich nicht so viel ab, weil es dann die Kollegen in Wien versuchen. Die versuchen dann natürlich auch, Experten zu bekommen oder mit Hilfe von uns Stimmen aus Russland zu bekommen. Natürlich ist es ein Kompromiss, aber noch schlimmer wäre es, wenn sie uns ganz zusperren würden und wir müssten gehen. Und viele eben exilrussische, die unabhängigen Medien, die zugesperrt worden sind in Russland, die müssen jetzt so arbeiten, indem sie einfach inkognito Menschen haben, die unter einem Pseudonym irgendwas recherchieren in Russland, um sich nicht zu gefährden, und die Information dann der Redaktion im Ausland liefern. Es ist wahnsinnig ein hartschatter Journalismus, aber es ist besser als gar keiner. Aber mit Pressefreiheit, so wie wir das gelernt haben und wie wir das eigentlich hochhalten, hat das natürlich mit diesem Militärthema, und das ist jetzt ein großes im Moment noch, natürlich nichts zu tun.
Wir sprechen von Pressefreiheit, wir sprechen von der Bedeutung, den Journalismus hat für eine Gesellschaft. Und Russland spricht aber von dem Informationsraum als Schlachtfeld. So hast du das beschrieben, Julia. Sind das nicht zwei ungleiche Welten, die da aufeinandertreffen, und hat nicht die demokratische Welt, die sagt Pressefreiheit und ja, wir werden zwar irgendwie eingeschränkt und wir versuchen es aber trotzdem, auch wenn wir irgendwie weniger Luft zum Atmen haben, hat sie überhaupt eine Chance, dann die Wahrheit, die Fakten, dass die sich durchsetzen am Ende gegen die Desinformation?
Ja, das sind tatsächlich zwei ganz unterschiedliche Auffassungen. Im Kreml, das kennt man auch aus Interviews von Leuten wie Margarita Simonyan, der Chefredakteurin von Russia Today, die schon nach dem Krieg mit Georgien 2008 ihren Sender mit dem Verteidigungsministerium verglichen hat. Das kennt man auch aus internen Dokumenten des Kremls, die dass Menschen hinter diesen Informationskampagnen Menschen als sehr stark manipulierbar sehen. Und das ist ein ganz, ganz anderes Verständnis von Informationsraum, als wir es hier haben, als Journalistinnen und Journalisten haben. Und trotzdem, es gibt Wege, es ist schwierig für Demokratien, weil autoritäre Staaten wie Russland versuchen gerade Freiheiten auszunutzen und Schlupflöcher auszunutzen, um ihre zersetzende Botschaften zu verbreiten. Aber es gibt trotzdem Wege, wie sich Demokratien wehren können, ohne selbst zu autoritären Mechanismen zu greifen. Also was auf keinen Fall passieren kann, dass Demokratien das Gleiche machen, dass sie auch im Ausland irgendwelche Trollfabriken aufbauen. Das darf natürlich auf keinen Fall passieren. Aber was man machen kann, man kann die Resilienz der Gesellschaft stärken, und das passiert nicht nur online, sondern es geht darum, in Qualitätsjournalismus zu investieren, in zivilgesellschaftliche Strukturen zu investieren, auch vor Ort, weil was ausländische Akteure versuchen und manche einheimische Akteure auch, Vertrauen an demokratische Institutionen zu zerstören. Und man sollte alles dafür tun, um dieses Vertrauen nochmal aufzubauen, nicht nur online, sondern auch in kleinen Vereinen, auf der lokalen Ebene, auf der regionalen Ebene. Man muss Journalismus stärken, der Genauigkeit, Transparenz vor Schnelligkeit und vor Profite stellt. Und man muss sich vielleicht über andere Formen von Journalismusfinanzierung denken. Aber es geht auch darum, zum Beispiel, dass Social-Media-Plattformen, auf denen Akteure wie Russland mehr oder weniger frei in einigen Fällen agieren können, dass sie ihre Verantwortung wahrnehmen. Weil jetzt die neuen Technologien haben die Art und Weise verändert, wie wir unsere Informationen wahrnehmen. Einige von uns lesen noch klassische Zeitungen, schauen Fernsehen, aber viele Menschen bekommen ihre Informationen aus...
Können wir abfragen? Wenn hier noch nicht alle eingeschlafen sind. Wer liest Zeitung? Wer liest klassische Zeitung? Oh, das sind einige. Werden viele Bäume gefällt. Wer guckt Fernsehen? Wer informiert sich über das Fernsehen? Ungefähr so viele wie Zeitung. Radio? Oh, viele Radiomenschen. Und online? Schon die Mehrheit.
Genau, und bei sozialen Medien geht es darum, dass sie Maßnahmen treffen, um Akteuren wie Russland zum Beispiel schwerer machen, 10.000 nicht authentische Accounts anzulegen, dass sie gegen diese Infrastruktur vorgehen. Und dass sie haben wirklich eine sehr große Macht, indem sie bestimmen, welche Informationen Menschen sehen, die jeden Morgen ihren Facebook-Feed oder Ex-Feed aufmachen. Und mit dieser Macht sollen sie sehr verantwortlich umgehen. Das heißt, es geht auch darum, Social-Media-Unternehmen zu regulieren. Und dann natürlich auch Medienkompetenz und Bildung sind sehr wichtig.
Maria, du hast es geschafft mit Facebook. Vielleicht kannst du das kurz einmal schildern, weil das ist ja schon irgendwie ein Riesenkonzern, der sich nicht an Regeln halten wollte, und du hast das durchgesetzt. Und vielleicht auch anschließend daran, wie kriegt man das denn auch darüber hinaus hin und in komplexeren Fällen hin, und wie, ganz einfache Frage vielleicht, wie schafft man es, als Demokratie im Netz wehrhaft zu sein?
Ja, also ich finde, der Fall Eva Klawischnik ist wirklich ein schöner Fall, weil er zeigt,
wie man in einem Einzelfall eigentlich sehr viel erreichen kann, wenn man konsequent dranbleibt und sich nicht davor scheut, auch einen längeren Weg auf sich zu nehmen. Also ich bin da auch mittlerweile, das muss ich echt sagen, auch im Hinblick auf die Judikatur des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, es dauert einfach alles ein bisschen und ich glaube, es ist irrsinnig wichtig, gerade in unserer schnelllebigen Zeit, dass man diese Tugend des harten Löcherbohrens irgendwie noch einmal etabliert und dass man einfach erkennt, man muss stay on the message, man muss einfach dranbleiben. Und das, finde ich, zeigt auch der Fall Eva Klawischnik. Ursprünglich war es so, vielleicht um den Kontext zu erklären, der hat nämlich begonnen bei Fake News. Das ist auch ein guter Einstieg. Es war damals so, ich glaube, es war ungefähr 2006, zeitliche Einordnungen bin ich ganz schlecht, aber also einige Jahre schon her, da ist uns aufgefallen, dass ein Sujet die Runde gemacht hat, in dem Politikerinnen bestimmte Behauptungen in den Mund gelegt worden sind, die sie überhaupt nie verbreitet haben und die eigentlich ziemlich schräg oder komplett jenseits waren. Also zum Beispiel der Eva Klawischnik ist als Sujet unterstellt worden, sie würde Sex mit Minderjährigen unter 12 fordern. Und lauter ganz komische Meldungen sind da verbreitet worden, wo man sich eigentlich auf den ersten Moment, wenn man das liest, denkt, das glaubt eh keiner. Und eine meiner wichtigen Erkenntnisse ist, so blöd und deppert kann es gar nicht sein, dass es die Leute glauben. Das ist zum Beispiel eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, die ich in meiner Arbeit gewonnen habe. Es funktioniert, man glaubt es nicht, aber es ist so. Und man hat das gesehen an den Reaktionen, dass diese Sujets wirklich also millionenfach geteilt worden sind. Also man konnte sozusagen aufmachen, im Netz reinschauen und sehen, wie das geklickt und geteilt worden ist. Und diese Sujets, da war zum Beispiel auch die Angela Merkel in Deutschland betroffen. Also das ist wirklich europaweit ist das gespielt worden. Und der Grüne Club damals hat das wahrgenommen und hat gesagt, was macht man gegen so etwas? Kann man sich da irgendwie wehren? Und ich war da eigentlich sehr skeptisch, weil ich mir gedacht habe, ja, Entschuldigung, das sind wir ziemlich ohnmächtig, wie soll man das abdrehen? Und dann begann aber so ein Projekt, wo wir gesagt haben, wir stellen uns der Frage Hass im Netz und überprüfen mal, was funktioniert und was nicht funktioniert und was man sich dann unter Umständen auch überlegen muss, was man politisch fordern muss oder ändern muss. Das war eigentlich der Beginn. Und dann haben wir angefangen, eine Neigungsgruppe Hassposting zu gründen und haben das ziemlich beobachtet, was da so abläuft, wer sind die Multiplikatoren und so weiter und haben diese bestimmten Phänomene einfach mal eingeordnet und dann gesehen, okay, es gibt auch sehr viele Fake-Accounts, zum Beispiel auf Facebooks, wo eben gezielte Beleidigungen etc. passieren, auch von Personen. Wie erwischen wir die? Wie verhält sich Facebook? Wir wollten eigentlich immer auch mit Facebook in das Gespräch kommen. Und weil wir auch damals schon gesagt haben, die Plattformen sind so wichtig, wenn die mit uns zusammenarbeiten würden, dann könnten wir einiges verhindern. Facebook hat natürlich überhaupt kein Interesse gehabt, sich irgendan ein nationales Recht zu halten. Die hatten ihre eigenen Gemeinschaftsstandards, die haben viel Geld damit verdient und denen war alles einfach nur wurscht. Das muss man wirklich so sagen und haben uns da ziemlich anrennen lassen. Und dann gab es eben dann einen Anlassfall, in dem die Eva Klawischnik beschimpft worden ist auf einem Account, der ein Fake-Account war. Wir konnten also die Person, die das verbreitet hat, nicht herausfinden, haben dann eigentlich auch zunächst versucht, von Facebook die User-Daten herauszubekommen, die haben sie nicht herausgegeben und haben dann gesagt, okay, lösch den Inhalt, das ist ein rechtswidriger Inhalt und weil das ist sozusagen das Haftungsprivileg, dass ein großer Host-Provider nur dann selber zur Verantwortung gezogen werden kann, wenn er eben nicht den strittigen Inhalt verbreitet und ab dem Zeitpunkt, wo er eben nicht reagiert, kann dann dieser Betreiber sozusagen belangt werden. Und das Interessante war damals, ich habe mir gedacht, wie ich diesen Fall am Tisch bekommen habe, so, ich schaue jetzt mal in die Datenbank, was es da jetzt schon alles gibt und was in Europa dazu läuft gegen Facebook und dann sehe ich, es läuft gar nichts gegen Facebook. Also es hat einfach bisher niemanden gegeben, der das ausprobiert hat. Und dann hat sich eben dieses Problem gestellt, können wir einen österreichischen Gerichtsstand begründen?
Das war relativ leicht, weil eben hier sozusagen die Verletzungshandlung passiert ist. Die zweite Frage war, welches Recht kommt zur Anwendung? Die hat uns schon mehr Kopfzerbrechen bereitet. Wir haben das so gelöst, dass wir den Anspruch auf Bildnisschutz gestützt haben. Also das heißt, wenn wir uns nur auf einen normalen Ehrenbeleidigungstatbestand gestützt hätten, hätte das Herkunftslandprinzip gegolten, dann hätten wir irisches Recht gehabt. Das wäre nicht sehr lustig gewesen. Aber so hatten wir eben österreichisches Recht und konnten das zur Anwendung bringen. Und ich habe vor kurzem gerade auch noch einmal dieses Posting vorgelesen, das eigentlich die Eva Klawischnik da bekommen hat. Und da wurde sie sozusagen als miese Volksverräterin und korrupter Trampel bezeichnet. Und ich muss wirklich sagen, aus heutiger Perspektive, muss ich sagen, es ist eigentlich eine ziemlich harmlose Angelegenheit. Ja? Und ich geniere mich fast ein bisschen, weil ich dann das als Anlassfall bringen muss, sozusagen, weil wir mittlerweile, gerade was auch Gewalt gegen Frauen, diese verbale Gewalt gegen Frauen in den letzten Jahren erlebt haben, an Grauslichkeiten, an Obszönitäten und so weiter, ist das wirklich vergleichsweise harmlos. Aber es ist trotzdem auch klar rechtswidrig gewesen und eigentlich haben wir dann einfach einen 0815-Anspruch geltend gemacht, nämlich einfach eine bestimmte rechtswidrige Behauptung darf nicht mehr verbreitet werden, ein sogenannter Unterlassungsanspruch. Wir haben gesagt, weg damit, es muss einen immateriellen Schadenersatz für die Beleidigung geben, es muss eine Urteilsveröffentlichung geben, dass eben hier eine Verletzung erfolgt ist. Diese Ansprüche haben wir geltend gemacht und zunächst eben mit einem Unterlassungsanspruch. Und es war wahnsinnig mühsam, weil zunächst mal diese Zustellung an Facebook lange gedauert hat. Das heißt, es Monate vergangen sind, bis überhaupt mal eine einstweilige Verfügung erlassen wurde. Dann wurde die bekämpft von Facebook. Dann hat das Oberlandesgericht gesagt, ja, okay, schon, aber die sinngleichen Äußerungen, die sind dann doch ein bisschen problematisch, weil das könnte ja eine Vorabprüfungspflicht für den Host-Provider auslösen. Also das heißt, vorab schauen zu müssen, ob eventuell auch eine sinngleiche Äußerung ebenfalls verbreitet wird. Also sinngleich wäre zum Beispiel, wenn man schreibt, statt miese Volksverräterin, fiese Volksverräterin und so quasi ein Unterlassungsgebot umgeht. Also das waren die Fragen. Und was vor allem auch besonders interessant war, was heißt, wenn ein österreichisches Gericht eine einstweilige Verfügung erlässt, wo gilt die? Gilt die weltweit? Muss dann Facebook überall löschen oder nicht? Und diese Fragen gingen dann letztlich zum, also der oberste Gerichtshof hat das dann dem EuGH vorgelegt und ihn gefragt, was wäre, wenn wir so ein Verbot aussprechen würde das gegen die E-Commerce-Richtlinie verstoßen? Das war eigentlich sozusagen das Thema dieses Prozesses und vor dem EuGH und es war wahnsinnig spannend, weil der Lobbying-Apparat von Facebook, das kann man sich nicht vorstellen, was sich dort abgespielt hat. Also bei dieser mündlichen Verhandlung vor dem Europäischen Gerichtshof, wir sind zu zweit dort gesessen, Facebook ist mit einer Entourage von 15 Leuten da angerückt, hat bis zum Schluss bei der Kommission extrem lobbyiert. Die haben dann sogar, waren sogar noch erfolgreich mit dem Lobbying und haben sich sozusagen gegen ihre bisherige Stellungnahme im Prozess ausgesprochen, in der Verhandlung vor den Richterinnen. Und wir hatten dann aber einen sehr wiffen österreichischen Vertreter, der dann sofort reagiert hat und den Repräsentanten angeschossen hat und gesagt hat, wollen Sie jetzt wirklich von Ihrer ursprünglichen Stellungnahme abweichen, wollen Sie das wirklich? Und den dann auch noch einmal zu einem Rückzug gezwungen hat. Also man hat da gesehen, was da an Lobbying läuft. Es sind auch sehr viele negative Artikel erschienen. Wir wollen die Meinungsfreiheit einschränken und so weiter. Also was wirklich komplett absurd war, die Meinungsfreiheit gegen diesen Persönlichkeitsschutz auszuspielen. Das ist eine ganz übliche Masche, die sehr gut funktioniert, weil wer ist gegen Meinungsfreiheit? Sicher niemand hier. Also das ist auch sehr, sehr geschickt gewesen, wie das ausgespielt worden ist. Ja, und dann hat aber der EuGH sensationellerweise gesagt, beides würde nicht gegen die E-Commerce-Richtlinie verstoßen, also ein Verbot, auch sinngleiche Äußerungen zu unterlassen, würde vereinbar sein mit der E-Commerce-Richtlinie und eben auch die weltweite Wirkung. Und das war natürlich etwas, was Facebook wirklich wehgetan hat.
Und ich finde, dafür kann man jetzt auch nochmal applaudieren.
Ja, und für uns war dann natürlich schon noch interessant, nützt der OGH, also der oberste Gerichtshof in Österreich, jetzt diese Freiheit wieder, die ihm der EuGH hier eingeräumt hat, hat er gemacht. Und dann ist eigentlich alles sehr schnell gegangen. Dann ist das in die erste Instanz zurückgegangen und dann war klar, wir hatten alle Ansprüche erfolgreich geltend gemacht. Das ist dann auch von Facebook interessanterweise auch gar nicht mehr bekämpft worden. Auch die Nebenansprüche nicht. Aber man hat gesehen, in der Umsetzung haben wir nach wie vor ein Problem, weil Facebook sagt, ich bin maximal bereit, ein Geoblocking zu machen. Das heißt, ich lösche rechtswidrige Inhalt in dem Land, in dem der Anspruch geltend gemacht wird und nicht weltweit. Und in dem Moment, wo die das nicht machen, müsste ich in Irland Exekution führen, um das dann auch weltweit durchzusetzen. Und das ist in der Praxis, macht man das nicht, weil das auch extremes Kostenrisiko bedeuten würde. Also die haben ja nicht umsonst ihren Sitz in Irland, weil es dort eben einfach diese Rechte oder ein schlichtes Exekutionsverfahren schon ein Wahnsinn wäre. Und wir haben zum Beispiel, ist auch die Urteilsveröffentlichung nicht korrekt erfolgt. Also Facebook hat da dann schon noch einiges auch getrickst, um diesen Anspruch nicht die volle Geltung zu verschaffen.
Maria, ich merke, es ist Wahnsinn, es ist noch komplizierter, als ich gedacht habe. Ich konnte dir trotzdem folgen. Ich habe aber versprochen, dass noch einige Fragen gestellt werden können. Ich bin erstmal trotz allem, trotz dessen, dass wir festgestellt haben, es gibt viele Probleme, es gibt Dinge, die wir heute Abend leider nicht lösen können. Aber wir haben hier drei Persönlichkeiten sitzen, die journalistisch, juristisch und wissenschaftlich dafür kämpfen, dass es besser wird, dass viele dieser großen Probleme, die wir haben, gelöst werden. Und das verdient erstmal einen riesigen Applaus. Jetzt gucke ich mal in den Saal. Gerne melden. Da, vorne. Mikro kommt.
Hi, mein Name ist Jan. Ich bin auch Journalist und ich würde die Debatte gerne um einen Punkt noch ergänzen. Wir haben jetzt viel über Facebook gesprochen und über Social Media. Was auch nochmal erwähnt werden muss, ist, dass Google auch einfach ein ganz, ganz großer Player im Online-Journalismus ist. Also die Zugriffszahlen steigen da ja jährlich. Und man muss sich schon bewusst machen, eben wie sehr auch JournalistInnen gerade beim Wording von diesem Unternehmen abhängig sind. Begriffe wie Ukraine-Krieg sind ja schwierig und sie sind wahrscheinlich halt da, weil sie eben zwei starke Keywords sind und deswegen verwendet werden. Und noch ein anderer Aspekt.
Vielleicht um das kurz für Nicht-JournalistInnen einmal einzuordnen, also, ne, also Suchbegriffe, einfache Wörter, die du eintippen musst in der Überschrift, damit du dein Artikel schneller gefunden wird und damit du mehr Klicks bekommst.
Genau, ja. Und ich habe noch eine Frage zu Facebook. Es ist natürlich toll, dass das jetzt für Hasskommentare gestraft werden kann. Ich habe meine Bachelorarbeit damals über Fake News geschrieben und das Problem dabei war so ein bisschen für mich, dass ja auch die Meinungsfreiheit, wenn ich das richtig verstanden habe, eingeschränkt werden kann, weil diese großen Unternehmen ja auch einfach Kommentare löschen, weil sie Angst halt haben, verklagt werden zu kommen, obwohl es keine Hasskommentare sind. Da würde mich Ihre Meinung sehr interessieren. Dankeschön.
Ja, gerne. Genau, bitte für die nächsten Fragen kurz und auch kurze Antworten, damit wir mehr schaffen.
Ja, also den Aspekt, den Sie da jetzt ansprechen, ist immer auch die Gefahr, dass kritische Äußerungen von den von diesen Host-Providern, von diesen großen Internetunternehmen geblockt werden und dass zum Beispiel dadurch auch eine Art Zensur stattfinden kann. Ich sehe das auch als Problem, ja, dass so auf dieser Ebene auch eben kritische Kommentare beseitigt werden. Ich bin der Meinung, dass man, bitte, bin jederzeit bereit, das wäre wieder ein spannender Fall, einmal durchzusetzen, dass etwas, was gelöscht wird, auch wieder online gestellt werden muss, weil es zulässige Meinungsfreiheit ist. Das ist aus meiner Sicht genauso ein wichtiges Thema und das muss genauso durchgesetzt werden können und das muss auch verfolgt werden können. Das ist, war ja auch zum Beispiel in Deutschland im Zusammenhang mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz auch ein großes Thema. Wie stellt man auch sicher, dass kein sogenanntes Overblocking stattfindet? Ja, großes Thema. Muss man auch verteidigen.
Nächste Frage. Vielleicht, ja doch, da vorne. Ich habe nur eine Hand gesehen.
Hallo, ich bin Michael. Ich habe eine Frage an Frau Windhager speziell. Und wir haben ja bald wieder Wahlen. Und bei den letzten Wahlen gab es einen speziellen Fall, wo für mich die Frage sich gestellt hat, was ist mit Machtmissbrauch von den Medien? Also das heißt, die Frau Schilling, die aus dem Nichts sozusagen angeklagt wurde, beziehungsweise beschuldigt wurde, dann mit der Zeit kommt man drauf, okay, die Sache ist ein bisschen differenzierter, stellt sich dann auch ganz anders dar. Die Partei dazu äußert sich auch wieder speziell.
Vielleicht wieder für das deutsche Publikum einmal eine grüne Politikerin, die Listenplatz 1 sogar, ne? Listenplatz 1 für die Europawahl kandidiert hat.
Genau. Und ich als Bürger bin kein Journalist, ich lese nur gern, interessiere mich. Für mich war einfach die Frage, wohin glaube ich jetzt, was kann ich jetzt noch als wahrnehmen, wo gibt es die Wahrheit, gibt es die überhaupt? Was mache ich damit? Was mache ich mit diesen Informationen, die einfach zugetragen werden, womit aber eigentlich auch wirklich Meinung gemacht wurde oder wird? Bei diesem Fall wurde, wie auch immer man den wählt, aber das war ja dann schon ein großer Eingriff in meinen Augen.
Ja,
wenn es kurz geht.
Ja, ganz kurz ist jetzt wirklich eine Herausforderung. Also ich glaube, dass der Fall Lena Schilling uns in Wahrheit noch lange beschäftigen wird im Journalismus, weil er eine sehr grundlegende Frage aufwirft, nämlich inwieweit kann ich über den höchstpersönlichen Lebensbereich berichten? Weil das, worüber inhaltlich berichtet wurde oder was ihr vorgeworfen wurde, betrifft den höchstpersönlichen Lebensbereich von Lena Schilling, aber auch von vielen anderen. Und für mich ist hier nämlich eine Grenze erreicht, ganz grundsätzlich bei dem Problem sagen, was ist, dürfen wir auch sagen, was im privaten Bereich ist. Und da gibt es einfach eine Grundregel, Privatleben, Intimleben ist grundsätzlich tabu und über das darf man jetzt eigentlich nicht berichten. Und jetzt war es bei der Lena Schilling so, dass da Sachen hervorgekommen sind oder es da eben Anhaltspunkte und Gerüchte etc. gab, die dieses Privatleben betroffen haben und wo man gesagt hat, naja, das könnte aber auch eine politische Relevanz haben. Und da war jetzt sozusagen die Frage, wie man das journalistisch löst. Ich habe das schon öffentlich gesagt, ich finde, dass es nicht richtig journalistisch gelöst worden ist. Es gibt in dem Zusammenhang auch bereits ein entsprechendes Urteil des Presserates, der das auch kritisiert hat. Ich habe das auch sehr kritisiert und finde das eben sehr problematisch, was da passiert ist, weil man quasi nicht, also relevant ist in dem Zusammenhang nicht die Wahrheit, sondern einfach, dass der höchstpersönliche Lebensbereich grundsätzlich geschützt ist und meines Erachtens auch weiterhin geschützt bleiben soll und wirklich nur in Ausnahmefällen öffentlich thematisiert werden soll und dann eben in einer entsprechenden Form. Und ich glaube, dass in dem Zusammenhang aus meiner Sicht sehr viele Fehler gemacht worden sind. Und das wird man, glaube ich, auch noch länger aufarbeiten müssen.
Da habe ich eine Frage noch dazu. Nee, nur eine Frage. Vielleicht gleich könnt ihr noch mal so direkt sprechen. Wir sind ja noch da. Vielleicht noch eine allerletzte Frage. Hier vorne. Da hinten noch. Ach so, das ist ein Zeichen, dass... Ah doch, da ist noch eine Frage. Okay, kurz hier und dann da hinten und dann ist vorbei.
Ja, nur ganz kurz. Für mich stellt sich immer das Problem der Schnelllebigkeit. Die Fake News gab es immer schon. Bild hat jahrelang damit sehr gute Geschäfte gemacht, mit Berichten über Frauen, die sich... Es gab einen Bericht über eine Putzfrau, die sich an den Kummerkasten der Bild-Zeitung gewendet hat. Die Bild-Zeitung hat daraus Deutschlands faulste Putzfrau gemacht. Gab dann zwar Widerrufe, aber die Widerrufe nutzen ja eigentlich im Normalfall gar nichts. Wie geht man damit um, dass die Fake News zwar zurückgenommen werden, es kann ein Post 30 Sekunden auf Facebook sein, kann gelöscht werden, wird dann aber schon millionenfach als Screenshot irgendwo wieder rumgeschickt. Und bei jedem Widerruf bleibt doch noch irgendwo was dann bei den Leuten zurück. Man wusste immer, die erste Nachricht ist die, die sitzt. Man wusste immer, der erste Mensch auf dem Mond war Neil Armstrong. Den zweiten kannte man nicht. Wie geht ihr als Journalisten damit um, dass ihr eigentlich chancenlos seid? Am Anfang war die Lüge.
Ist angekommen. Ich glaube, ich würde die an Julia weiterleiten, weil du beides kombinierst. Du kennst die journalistische Realität und was es aber auch wissenschaftlich bedeutet, wenn eine Fake News einfach erstmal draußen ist. Danke für die Frage.
Ja, genau. Also Sie haben auf jeden Fall recht. Desinformation gab es auch immer wieder, auch von Staaten. Aber die Technologien haben es möglich gemacht, genau, viel schneller. Also stellen Sie sich vor, zum Beispiel, wenn im Kalten Krieg die Sowjetunion geschafft hätte, eine gefälschte Ausgabe von Spiegel zu drucken und an Millionen Menschen direkt in Postfächer zuzustellen. Das ist das, was Russland jetzt digital kann. Mit der sogenannten Doppelgänger-Kampagne werden Links zu gefälschten Spiegelseiten per Werbung an Millionen Menschen in Europa gezeigt. Und da kann man es gibt mehrere Wege, wie man dagegen vorgehen kann. Man kann tatsächlich gegen die Infrastruktur hinter der Kampagne vorgehen. Zum Beispiel letzte Woche haben die USA mehrere dieser gefälschten Domains beschlagnahmt. Die wurden auch nochmal neu registriert, aber man kann tatsächlich gegen diese Webinfrastruktur dagegen vorgehen. Und dann gibt es auch mehrere Methoden von Intervention, die sogenannte Pre-Bunking, dass man Menschen schon im Voraus aufklärt über Methoden solchen Kampagnen. Dass wenn sie so eine Anzeige auf Facebook sehen, dass sie schon wissen, dass es eine groß angelegte Kampagne aus Russland gibt, die Werbung für gefälschte Seiten von Spiegel, Guardian, Welt macht. Und dass wenn sie das sehen, dass sie es sofort erkennen.
Ja, ich möchte unbedingt jetzt noch einhaken, weil das für mich auch eine Brücke ist zu Alexandra Vödel. Es geht ja nicht nur darum, dass die Lüge dann sich schon verbreitet hat und die Wahrheit immer langsamer ist. Also da gibt es ja auch ein schönes Sprichwort dazu. Was besonders tragisch ist, finde ich in dem Zusammenhang, ist, wenn durch gezielte Kampagnen und Lügen zum Beispiel die Glaubwürdigkeit von Journalistinnen untergraben wird. Weil das, was man sich hier, also das ist einfach das wertvollste Gut, das ein Journalist oder eine Journalistin hat, ist ihre Glaubwürdigkeit. Und wir erleben in dieser Zeit wirklich ganz gezielt nicht nur Angriffe auf Medienhäuser, auf den ORF, der wird sowieso immer gebasht, ja, sondern auch gegen journalistische Persönlichkeiten, so wie es zum Beispiel der Alexandra Vödel passiert ist. Und das ist wirklich eine besonders perfide, infame Form, sozusagen in den Redaktionen auch zu spalten und wirklich kritische Journalisten zu neutralisieren, weil die dann wirklich das Problem haben, dass sie angeschossen sind, dass sie irgendwie in der öffentlichen Wahrnehmung, wo eben das dann hängen bleibt, ihnen das dann schadet. Und das ist natürlich ein enormer Chilling-Effekt. Wenn ich damit rechnen muss, dass wenn ich mich exponiere, hier auf der Ebene angegriffen werde, dann werde ich automatisch versuchen, mich zu schützen, mich bestimmt mit bestimmten Akteurinnen nicht mehr anzulegen, bestimmte Themen überhaupt nicht mehr zu thematisieren. Wir haben zum Beispiel beim Standard das Problem gehabt mit dem Herrn Glock, diesem Waffenproduzenten, der prinzipiell wurscht, was berichtet worden ist, geklagt hat. Der hat das nicht gewinnen müssen, der hat das Geld dafür gehabt, der wollte einfach nicht in der Zeitung stehen. Das heißt, man hat gewusst, wenn wir jetzt über den Glock berichten, dann kommt eine Klage, egal was wir berichten. Ja? Also das macht was aus, wenn man sich dann schon überlegt, naja, macht man das jetzt überhaupt oder lasst man es lieber bleiben.
Da hinten war noch eine Frage, wenn ich es richtig...
Ja, ich hätte noch eine Frage an die Frau Schneider. Russland, so von hier betrachtet, ist ein sehr repressiver Staat. Die Journalisten werden bedroht, manche werden sogar ermordet. Wie ist das für Sie als internationale Journalistin dort? Ist das etwas, was Sie jeden Tag beschäftigt? Schützen Sie sich oder prallt das ab an Ihnen nach 13 Jahren oder wie... Wie geht man damit um?
Ja. Journalisten leben gefährlich. Es ist so, dass jetzt mit Ausnahme von Evan Gershkovich, über den wir gesprochen haben, der vor kurzem eben wegen Spionage ins russische Gefängnis gekommen ist, wegen angeblicher Spionage, muss man sagen, er hat einfach seine journalistische Arbeit gemacht und war vermutlich auch ein Faustpfand von Putin, um dann ausgetauscht zu werden. Betrifft es selten ausländische Journalisten.
möglicherweise wiege ich mich da und meine Kollegen auch in einer noch ein bisschen vielleicht falschen Sicherheit, dass es uns schon nicht treffen wird, weil die meisten der Journalisten, die in Russland eingesperrt sind und auch schon im Laufe der letzten Jahrzehnte ihr Leben gelassen haben, das sind wirklich einige, das waren bisher mutige russische Journalisten und nicht ausländische, was nicht heißt, dass sich das ändern kann. Habe ich Angst? Eigentlich trotzdem wenig um mich selbst, weil man dann nicht gut arbeiten kann und auch nicht gut leben kann und wenn man ständig in einer Art Angststarre ist. Und irgendwie denke ich mir, uns ausländische Journalisten, uns hilft zumindest, wenn wir jetzt nicht umgebracht werden, sondern zumindest oder nur eingesperrt werden, nur unter Anführungszeichen, uns hilft wahrscheinlich unser Land, uns da wieder rauszubekommen. Mehr Sorgen mache ich mir manchmal um meine russischen Mitarbeiter, um die Gesprächspartner, die sich manchmal um Kopf und Kragen reden in den Interviews mit uns, weil sie einfach niemanden mehr haben, der ihnen eine Stimme gibt, weil sie ihre, wenn es eine kriegskritische Meinung ist, in ihrem eigenen Land nicht mehr öffentlich äußern können. Die reden sich manchmal um Kopf und Kragen mit uns und wir schneiden das dann auch zusammen. Auch das ist eine Schere im Kopf in diesem Fall, einfach um diese Menschen nicht ins Gefängnis zu bringen. Und manchmal erzählen sie auch, dass am Tag, nachdem wir mit ihnen gesprochen haben, der Geheimdienst bei ihnen zu Hause war. Also das sind Dinge, da haben wir Fälle, da haben wir dann auch Angst, aber nicht um uns selbst, sondern um diese Menschen, das sind russische Staatsbürger und denen hilft dann nämlich genau niemand, wenn sie wegen ihrer Meinung ins Gefängnis kommen. Und ich habe da immer das Gefühl, mein ausländischer Pass, der schützt mich noch ein bisschen. Das kann eine falsche Meinung sein, aber im Moment sind es wirklich weniger die ausländischen Journalisten, die in Gefahr sind, bisher zumindest. Und ja, wenn man immer in Angst lebt, dann arbeitet man schlecht und ist dann auch in einer Art Schockstarre. Es klingt zwar schlimm, aber man gewöhnt sich irgendwie an alles. Und im Moment gewöhnen wir uns daran, dass wir eben unter schwierigen Bedingungen arbeiten. Was tun wir zur Sicherheit? Es ist oft so, dass wir, wenn wir in die russische Provinz reisen oder eine Reise antreten, die vielleicht ein bisschen heikel sein könnte. Man gibt uns auch immer wieder zu verstehen, dass wir dort überwacht werden und zum Teil auch verfolgt werden. Wir informieren oft im Vorhinein schon russische Medienanwälte, dass wenn einmal etwas ist und wir sollten festgenommen werden oder sowas, dass wir zumindest eine Telefonnummer in der Tasche haben, die wir dann anrufen können. Da ist dann abrufbar ein guter Medienjurist. Das tun wir, das haben wir früher nicht gemacht, also vor ein paar Jahren noch nicht. Ob es uns dann wirklich hilft, aber der Fall ist Gott sei Dank noch nicht eingetreten. Aber es ist, ja, also ein bisschen ein mulmiges Gefühl reißt immer mit. Um mich selber habe ich am wenigsten Angst, mehr eigentlich um die russischen Staatsbürger, mit denen ich arbeite und mit denen ich Gespräche führe.
Vielen Dank für die klugen Fragen. Vielen Dank, Carola Schneider, Maria Windhager, Julia Smirnova, für die klugen Antworten. Dankeschön.
FAQ Podcast. Wir haben die Fragen. Dieser Podcast wurde produziert von Friendship Is.
What the fuck?